Ja, hallo und willkommen bei einer neuen Folge von Recht Politisch. Ich bin Ralf Janik und in diesem Podcast versuche ich aktuelle Themen aus der Weltpolitik in einen breiteren rechtlichen, politischen und auch gerne mal historischen Rahmen einzubetten. Und weil es da draußen so viele Menschen gibt, die so viel mehr wissen als ich, mache ich das sehr, sehr gerne mit Gästen. Das mache ich auch in der heutigen Folge so. Ich habe Hessam Habibi eingeladen. Er ist ein ehemaliger Student von mir, der jetzt an der Landesverteidigungsakademie in Wien arbeitet und sich intensiv mit dem Iran auseinandersetzt. Und damit sind wir auch schon beim heutigen Thema. Es wird einmal mehr und es wird noch oft um den Krieg im Iran, gegen den Iran, gegen das iranische Regime gehen. Ich habe mit ihm darüber gesprochen, welche Akteure hier eine Rolle spielen, über die Strategie, die iranischen Kurden zu unterstützen, über die Möglichkeit, den Sohn des Schahs wieder einzusetzen und auch die Frage, was das in der Region für Auswirkungen hat und noch haben wird oder auch, wie die Beziehungen des Irans mit Russland und China aussehen und noch einige weitere Dinge, wie zum Beispiel auch die Frage der iranischen Identität und auch seiner Identität. Bevor ich dieses Gespräch abspiele, möchte ich noch ein paar Zitate einspielen, die für das Verständnis oder die aktuelle Lage und auch für mein grundsätzliches Argument wichtig sind. Zum einen habe ich mit dieser Intervention vor allem deswegen ein Problem, weil die USA hier reingehen, ohne irgendeinen Plan zu haben, beziehungsweise sie, selbst wenn sie mal einen Plan hatten, diesen anscheinend ständig ändern. Das merkt man zum Beispiel daran, dass Trump, als man ihn gefragt hat, wie es jetzt weitergeht mit dem Iran und Regime Change und dergleichen, einfach gesagt hat, ja, wir hatten da ein paar im Hinterkopf, aber die sind jetzt alle gestorben und wir kennen jetzt schon die Leute gar nicht mehr, die da alle an der Macht sind. Aber hört mal am besten selbst rein.
I guess the worst case would be we do this and then somebody takes over who's as bad as the previous person, right? That could happen. We don't want that to happen. That would probably be the worst. You go through this and then in 5 years, you realize you put somebody in who is no better. So we'd like to see somebody in there that's going to bring it back for the people.
Do you have someone in mind right now? Because you said all the people you did have in mind have been taken out.
Well, most of the people we had in mind are dead. So, you know, we had some in mind from that group that is dead. And now we have another group. They may be dead also, based on reports. So I guess you have a third wave coming in. Pretty soon we're not going to know anybody.
Ja, also nach einem gut durchdachten, langfristigen und auch erfolgsversprechenden Plan klingt das nicht. Das deckt sich auch mit der Rhetorik von anderen Politikern aus den USA. Mike Johnson, Sprecher des Repräsentantenhauses der USA, Republikaner, formuliert es einmal mehr so, dass man das iranische Volk dazu aufruft, sich zu erheben und die Macht in die Hand zu nehmen.
It is time for the people of Iran to step up and seize this moment of opportunity for them, the one that they have long awaited, to have freedom there. We are encouraging that. We're hopeful for that. I think our NATO allies and our other allies around the world are watching with great anticipation and hope. I suspect that the entire world will reach out a hand of encouragement and assistance as is needed to help them. We have no ability to get into the nation building business. We don't do that. We're not the world's policemen. America has enough trouble of our own. But I think this is a great development for the people there to be able to stand on their own 2 feet and seize this moment of opportunity. We're certainly hopeful and prayerful that they will and that no other innocent people are killed. Iran, by some estimates, murdered tens of thousands of their own citizens just within the last several weeks. Those people are now deceased. They do not have the ability to do that. There's still dangerous folks there, but there's more good people. There's more people who desire to have freedom and liberty, and there are terrorists and tyrants in the world. I'm grateful for that. This is their moment to step up, and I hope they will.
Ja, leichter gesagt als getan, vor allem dann, wenn man Angst haben muss, dass wenn man sich erhebt, massive Repressalien durch das iranische Regime folgen und, das darf man auch nicht vergessen, mehr als offen ist, ob und inwiefern die USA solchen Aufstandsbewegungen zu Hilfe kommen würden. Vor allem, weil sie ja eine gewisse Lehre zumindest aus dem Irakkrieg 2003 und der Besatzung danach gezogen haben, nämlich, dass sie von Anfang an betonen, das ist kein endloser Krieg. Da möchte ich jetzt den sogenannten Kriegsminister Pete Hegseth zitieren.
We are not going to go into the exercise of what we will or will not do. I think it's one of those fallacies for a long time that this department or presidents or others should tell the American people, this and our enemies, by the way, here's exactly what we'll do. Here's exactly how long we'll go. Here's exactly how far we'll go. Here's what we're willing to do and not do. It's foolishness. And so President Trump ensures that our enemies understand we'll go as far as we need to go to advance American interests. But we're not dumb about it. You don't have to roll 200,000 people in there and stay for 20 years. We've proven that you can achieve objectives that advance American interests without being foolish about it. Now, will we be bold about it? Are we willing to be decisive about it? Do we put months and months of planning into what kind of effects we want to achieve? Absolutely. But going forward, why in the world would we tell you, the enemy, anybody, what we will or will not do in pursuit of an objective? We fight to win. To the media outlets and political left screaming endless wars. Stop. This is not Iraq. This is not endless. I was there for both. Our generation knows better, and so does this president. He called the last 20 years of nation-building wars dumb, and he's right. This is the opposite. This operation is a clear, devastating, decisive mission. Destroy the missile threat, destroy the Navy, no nukes. This is not a so-called regime change war. But the regime sure did change. And the world is better off for it.
Soweit der US-Kriegsminister, unter Anführungsstrichen, für mich zumindest. Er hat auch so einige andere Sachen gesagt, die eine eigene Podcast-Folge verlangen würden. Aber ich möchte hier nicht den Rahmen sprengen. Es ging mir einfach darum, euch ein wenig Kontext für die aktuelle Folge zu bieten und auch für die widersprüchliche Haltung von den USA zu bieten. Und damit wünsche ich euch eine interessante Folge zum Thema Iran, Iran-Krieg. Glaubt mir, es zahlt sich aus, sie hat wieder ein bisschen länger gedauert, aber das ist, wie ich so oft sage, das Schöne an Podcasts, dass Menschen die Zeit bekommen, die sie und das, was sie zu sagen haben, nun mal verdient haben. Und in diesem Sinne, Ton ab für meine Folge zum Iran mit Hessam Habibi. Hessam, schön, dass du berichtspolitisch bist.
Freut mich, dabei zu sein.
Kannst du dich bitte den Hörerinnen und Hörern ganz kurz vorstellen, also wer du bist und was du machst?
Ja, ich bin Hessam Habibi. Ich arbeite an Landesverteidigungsakademie, Institut für Friedenssicherung und Konfliktmanagement und von Hintergrund Politikwissenschaftler und auch ein Iran-Experte. Und in den letzten paar Jahren meine Dissertation habe ich an Grenzsituation und Grenzpolitik im Iran und vor allem mit der ethnischen Frage, was die Belutschen und Kurden betrifft, mich sehr beschäftigt. Und ich schreibe aktuell über die Entwicklungen, was es Sicherheitspolitik, aber auch sehr gesellschaftliche Aspekte im Iran.
Das bringt mich zur ersten Frage. Ich habe gerade erst gelesen, dass die USA und Israel überlegen, die iranischen Kurden auszustatten, militärisch auszurüsten oder vielleicht sogar mit ihnen gemeinsam im Iran zu kämpfen, mit ihnen als Verbündete. Das Playbook kennt man ja irgendwoher. Unterstützung für Kurden als Mittel zum Zweck, um gegen eine unliebsame Regierung, ein unliebsames Regime zu kämpfen. Ist das etwas anderes diesmal oder ist das das, was man auch schon kennt aus Syrien zum Beispiel?
Allgemein, das ist genau das gleiche Thema. Das wissen die Iraner, aber ich glaube, das wissen auch die Kurden. Das ist auch ein Grund, warum noch einige politische Debatten beim Kurden gibt. Da gibt es noch einige Gruppen, die natürlich damit nicht einverstanden sind. Und einige in Kurdistan, in irakischer Kurdistan, denken auch an die Sicherheit eigener Leute. So daher, es ist natürlich das gleiche Thema, das gleiche Prozess, aber da gibt es noch einige Überlegungen, die laufen. Gleichzeitig ist das ein wichtiges Thema, das bevor diesen Krieg angefangen hat, ist eine Koalition der kurdischen politischen Parteien in Exil, fünf verschiedene Parteien von unterschiedlichen Gruppen, teilweise bewaffnete Gruppen, eine Koalition gebildet haben. Das Idee war, dass im Kampf gegen die Islamische Republik sich vorzubereiten. Es war, wie gesagt, vor dem Krieg. Diese Koalition hat einige, sagen wir so, Auseinandersetzungen gebracht, nämlich bei den Nationalisten im Iran, teilweise die Monarchisten, die diese Koalition als eine separatistische Bewegung gesehen haben. Was natürlich eine wichtige Debatte ist. Einige kurdische Gruppen in Iran und im Ausland haben darauf reagiert und gemeint, dass es nicht der Fall ist, sondern das ist die Idee, dass die Kurden, die iranischen Kurden, die in Exil sind, versuchen auch diese Situation nutzen, um in der politischen Zukunft des Iran teilzunehmen. Natürlich mit dem Krieg und die aktuelle Lage ist auch gerade einiges hat sich geändert und für viele Kurden ist vielleicht gerade der Moment, dass sie erreichen, was sie erreichen möchten. Und das sieht man auch, wie stark die kurdische Gebiete im Iran betroffen wurde von den Angriffen von Israel, weil die haben sehr viele Polizeistationen, Revolutionsgarde zerstört und auch sogar die Grenzpolizei in dieser Region wurde auch komplett bombardiert, was eine ganz erstaunliche Entwicklung war, weil die Grenzenpolizei im Iran, das ist ein Thema, in dem ich sehr viel gearbeitet habe und auch Interviews durchgeführt habe mit den Beamten, die sind sehr neutral und nationalist eigentlich. Die sehen ihre Arbeit als Schützer der Grenze, komplett getrennt von der revolutionellen islamischen Ideologie. Und das bringt uns zum Nachdenken, dass es einige gefährliche Entwicklungen laufen werden, was zu einem Bürgerkrieg vielleicht kommen kann.
Wir reden ja viel über die syrischen Kurden, über die türkischen Kurden und meiner Wahrnehmung nach nur sehr, sehr wenig über die iranischen Kurden. Wie sind die iranischen Kurden eingestellt? Welche Ideologie haben sie? Sind sie stärker links? Sind sie pragmatischer? Und wie sind ihre Beziehungen zu den irakischen Kurden und den syrischen Kurden und den türkischen Kurden?
Das ist eine sehr spannende Diskussion. Allgemein, die iranischen Kurden sind aufgeteilt auf zwei Gruppen. Eine sind die islamistischen Gruppen, die betonen auf die sunnitische Identität, die sie haben. Es gibt auch natürlich schiitische Kurden, darüber auch muss man diskutieren. Aber Großteil der organisierten iranischen Kurden sind die sunnitische Schafi-Kurden, teilweise auch zu den Sufi-Gruppen wie Naqshbandi. Und die andere Gruppe sind die ethnonationalistischen Gruppen, die eher auf die ethnische Identität betonen. Und diese beiden Gruppen existieren im Iran, beziehungsweise auch mit Verbindungen im Irak und Syrien. Und da gibt es immer eine ganz spannende Entwicklung, dass es in Forschung bewiesen wurde, dass wenn im Iran, im gesamten Iran, der Nationalismus, der persische Nationalismus stärker wird, als Reaktion, die islamistischen Kurden werden stärker als eine Gegenreaktion zu dem iranischen Nationalismus, was sehr persisch dominiert und schiitisch geformt ist. Und wenn in Iran aber die schiitische Identität, die islamistische, mächtiger wird, dann wird die kurdische ethnonationalistische Aspekt stärker. Das heißt, die Kurden reagieren, wie gerade die Gesamtlage im Iran ist, damit ihre Identität zu unterstützen und hervorheben. Und
also sie sind, um es zu vereinfachen, tendenziell dagegen.
Genau, die schauen, in welche Richtung geht und dann die positionieren sich basiert auf die aktuellen Entwicklungen. Und da gibt es wirklich spannende Beispiele von den Persönlichkeiten, die ich für meine Dissertation interviewt habe, dass sie wechseln zwischen dieser islamische Identität und nationalistische Identität.
Also dieselben Leute sind einmal stärker islamistisch und ein anderes Mal, wenn die Regierung islamistischer wird, sind sie wieder stärker ethnonationalistisch.
Genau.
Das ist dieselbe Person.
Genau, dasselbe Person, weil also die spielen sozusagen mit Identitätskarte. Und in den letzten paar Jahren sind einige spannende Entwicklungen passiert, was man ein bisschen vielleicht zurückgehen soll, um zu dem aktuellen Punkt zu kommen. Und das also nicht sehr lang zurück, sondern einfach 2022. Es war eine sehr berühmte Bewegung namens Frau Leben Freiheit. Nach dem Tod Frau Mahsa Jina Amini, die eine Kurdin war von einer sunnitischen Familie. Und das hat eine große Bewegung in Iran passiert, was die Kurden und die Sunnis im Zentrum dieser Bewegung waren und geschafft haben, zum ersten Mal sich mit der weiteren iranischen Bevölkerung zu verbinden, weil sie gesehen haben, okay, anscheinend die Menschen in Teheran zum ersten Mal nutzen einen Slogan namens Jenjian Azadi, also eine kurdische Slogan wird in Teheran gerufen, was für viele Kurden war erstaunlich. Das heißt, zum ersten Mal ist nach sehr langer Zeit ist zu einem Punkt gekommen, was die Kurden gesehen haben, das kann funktionieren, dass es mehrere ethnische Gruppen, mehrere Volksgruppen zusammenkommen mit einem gemeinsamen Ziel. Das hat gut funktioniert für eine Weile und dann ist die Entwicklung in Gaza passiert. Also den Krieg in Gaza mit Israel und die große Reaktion von den Nationalisten im Iran, viele Iranerinnen und Iraner, war, dass diesen Krieg ist nicht unserem Krieg. Das haben sie auch gezeigt, dass wir als die weitere iranische Bevölkerung nicht die Palästinenser eigentlich unterstützen. Die Regierung schon, aber die Bevölkerung sagte immer, die Situation in Gaza, in Syrien ist uns egal. Regierung soll auf Iran konzentrieren. Nur, die Kurden haben eine historische Verbindung mit dem Palästinenser. Für die Kurden, Palästina ist eine auch sehr wichtige Frage, die religiös sie betrifft, weil die sind auch Sunniten in Palästina. Die gehören auch teilweise zu den Schafiiten, den islamischen Schule, und auch teilweise durch die Verbindung mit dem Moslembruder sind auch die Kurden mit den Palästinensern verbunden. Und gleichzeitig viele Kurden sagen, dass wir kämpfen für unsere Freiheit, für Befreiung des Land, Occupied Land und so weiter. Das heißt, sie identifizieren sich wirklich mit dem Palästinenser, aber die iranische Bevölkerung nicht. Und da ist wieder zu einer Spaltung gekommen zwischen den Kurden, vor allem die ethnischen Gruppen allgemein in Iran und der größeren Bevölkerung. Und das hat man in den Protesten in Jänner 26 gesehen. Es sind sehr viele Städte, Menschen auf die Straße gekommen, aber die Kurden und die Belutschen nicht. Die haben schon sich zurückgehalten, weil gesehen haben, das ist anscheinend eine Bewegung, die nationalistisch ist. Und es war eine nationalistische Bewegung, weil vor allem den Schah und Pahlavi gerufen wurde. Und für die Kurden Pahlavi-Zeit war eine schlechte Zeit, verbunden mit schlechteren Erinnerungen. Und das hat wieder den Bevölkerung und den ethnischen Gruppen gespaltet. Und in der letzten Phase, wenn die Opposition, vor allem unter Reza Pahlavi, hat beschlossen, auch diese Gruppen wieder mit dem Label Separatist zu bezeichnen. Und das hat noch zusätzlich einen großen Ärger geschafft zwischen den Kurden. Dass die Kurden gesehen haben, dass sie sich jahrelang gegen die Islamische Republik eigentlich gekämpft haben und jetzt sind sie in einem Punkt, dass sie wieder als Separatisten gesehen wurden. Und das hat natürlich Einfluss, dass sie innenpolitisch bei den Kurden besser verkaufen, die Idee, dass wir wirklich allein sind und für uns kämpfen müssen, weil niemand anderes schaut auf uns.
Aber ganz allein sind sie ja doch nicht, weil es gibt ja in anderen Ländern auch Kurden. Irak, Syrien, Türkei. Wie sind die Beziehungen zu den Kurden in anderen Ländern in der Umgebung?
Erstens gibt es einerseits ideologische Beziehungen, das sind zum Beispiel gewisse iranische Klerik und sunnitische Gelehrten, die schon lange Zeit nach Syrien gegangen, teilweise wirklich Teil der fundamentalistischen Gruppen geworden. Und andere haben sich im Irak mit den anderen Gruppen eingemischt. Und die im Iran geblieben sind und aktiv geworden, sind auch nicht einig. Die haben auch keine wirklich ein Person als Führung, sondern dass die arbeiten unterschiedlich mit dem Unterschied kleinere politische Parteien. Und daher ist meiner Meinung nach, es hat sehr lange gedauert, dass sie zu einer Einigung kommen, dass mehrere Gruppen sich reorganisieren gegen die Islamische Republik zu kämpfen. Da meiner Meinung nach, es ist auch ein sehr viele Meinungsunterschiede, ideologische Auseinandersetzung beim Kurden gibt. Es gibt auch Personen, die als korrupt bezeichnet werden. Es gibt auch Menschen, die als Teil der Problem der kurdischen Frage gesehen werden. So daher, es ist nicht ganz einfach zu sehen, dass sie in aktueller Zeit einheitlich zu einem große Herausforderung kommen.
Ich finde das als Außenstehender immer interessant zu beobachten, weil man glaubt ja oft, die Kurden, ein Volk, das gemeinsame Schicksal, kein Staat. Und man würde ja glauben, dass deswegen die Kurden ein geeintes Volk sind, weil man ja nicht nur einen, sondern mehrere gemeinsame Feinde hat. In der Realität ist es aber, das habe ich in den letzten Jahren Beobachtung Nahe Osten gemerkt, ganz anders, nämlich dass auch innerhalb der Kurden nicht nur innerhalb der Kurden, die aufgeteilt sind auf mehrere Länder, sondern sogar innerhalb der kurdischen Gruppen innerhalb desselben Landes unterschiedliche Strömungen bestehen.
Und ja, das ist ein wirklich ein erstaunlicher Aspekt, wenn ich ein Beispiel nenne. Ich komme selber aus dem Osten von Iran, also weit entfernt von dem kurdischen Bereich, Ostgrenzen. Und wir gehören auch zu Kurden, also Kurmanji-Kurden. Da leben auch im Nordosten von Iran eine große von kurdische Minderheit. Die sind Kurmanjen. Die sprechen auch eine kurdische Dialekt, die Kurmanji-Dialekt. Die sind großteils Schiiten und die haben auch eigene Kultur und eigene Aktivitäten, aber da ist überhaupt keine Verknüpfungspunkte zwischen die Kurden im Osten im Iran und Westen. Da aber, vor allem im Beispiel der Iran, kann ich mit Sicherheit sagen, da gibt es einen Grund, warum zu keine wirklich Einigung, die alle Kurden gekommen ist, und nämlich das ist die Islamische Republik Politik. Das ist kein Geheimnis, das steht sozusagen in den Büchern, die im Iran veröffentlicht wird, also vor allem bei dem Sicherheitsapparatus, dass die Lage beschreiben, ist die klare Empfehlung ist, dass man immer verhindern soll, dass die kurdischen Gruppen, Schiiten, Sunniten unter einem Dach kommen. Deshalb gibt es immer wieder Sicherheitsprobleme gegeben, wenn zum Beispiel die Kurden von dem Westen nach Osten gegangen oder umgekehrt. Das gab es schon einige Versuche, dass die kurdischen Gruppen mit unterschiedlichen religiösen Hintergrund sich zusammensetzen, aber der Sicherheitsapparatus sieht das als eine von den Gefahren Nummer eins, dass diese Gruppen sich zusammenmischen.
Also das klassische Teile und Herrsche.
Genau, das ist nicht nur mit Kurden, sondern auch mit Belutschen, mit dem Sunniten.
Ja, weil gerade in Ländern wie Österreich oder Deutschland hat man ja ein verzerrtes Bild vom Iran. Die Menschen denken vor allem an die Flüchtlinge, die in den 1980er Jahren nach der islamistischen Revolution gekommen sind. Und viele haben das Bild sehr gebildete Menschen, sehr moderne Menschen und haben ein Bild vom Iran, das geprägt ist von der gebildeten Diaspora und vergessen die anderen Volksgruppen, die Aseris, die Afghanen, die große afghanische Community oder auch iranische Kurden und sonstige Gruppen. Also unser Iran-Bild ist ja völlig verzerrt.
Ja, das ist ganz korrekt und das ist, glaube ich, nicht nur im Ausland, sondern auch im Iran. Das ist hat mit diesem Nationalismus, die persische Nationalismus im Iran zu tun, die versucht hat, immer ein einheitliches Bild zu schaffen. Das ist Persien, das ist alles. Es wurden auch immer erwähnt, dass es Vielvölkerstaat ist, dass es mehrere Volksgruppen sind, aber es wurden von den Nationalisten vor allem als einen kleinen Teil der persischen Kultur gesehen, als Unterteil. Das heißt, es wurde auch sehr viele Versuche gemacht, zu sagen, dass alle ethnischen Gruppen, die Sprache, die sie haben, gehört zu den iranischen Sprachen, also was wissenschaftlich zu Teil korrekt ist, aber das ist einfach als eine Strategie, um zu sagen, dass es Iran ist ein einheitliches Land mit einem Identität, und alles andere ist unten. Vor allem, wenn es um zum Beispiel die Sunniten kommt. Das ist ein Beispiel, die komplett runtergegangen ist im Iran und auch im Ausland. Wenn man schaut, es gibt viele Bücher, viele Forschungen über Iran, aber erstaunlich ist, dass die erste wirkliche Forschung über die Sunniten im Iran, die ca. 20% der Gesamtbevölkerung sind, erst in 2017 erschienen. Das ist das erste wissenschaftliche Arbeit, die Stéphane Dudonion in Frankreich gemacht hat. Und dann auch ein paar andere Arbeiten, die ich auch selber geführt habe. Und durch meine Recherche im Iran habe ich auch bemerkt, dass es die Sunniten sind wirklich eine große Gruppe im Iran, aber viele im Iran selbst unbewusst sind, dass es diese Gruppen gibt, dass sie auch sogar einen wirklich wichtigen politischen Einfluss haben im Land. Aber wenn die Krisenzeit kommen, wie zum Beispiel jetzt, was eine wirklich Krisenzeit ist, da sieht man ganz klar diese Spaltungen. Und das ist immer meine Theorie, dass sobald diese Spaltungen nicht wirklich diskutiert werden im Iran und nicht gelöst werden, es wird immer ein großes Problem im Land bleiben, egal wer herrscht.
Darf ich kurz persönlich fragen, wie hältst du es mit der Identität, wenn man dich fragt, wer bist du oder was bist du? Was ist dann deine Antwort?
Für mich ist, ich bin auch selber Teil dieser Vielvölkergruppen aufgewachsen. Ich habe zu Hause Türkisch gehört, weil meine Familie mütterliche Seite Türkisch geredet haben, und nämlich ein Türkisch, die aus Aserbaidschan in Ost-Iran gegangen sind. Aber ich habe auch kurdische Verwandte. Und das heißt, im Nordosten von Khorasan, wenn man lebt, da merkt man, dass Kurden, Türken und Perser zusammenleben. Und teilweise, es ist für mich war ganz normal, dass ein Mensch kann einem Tag ein Kurde sein, nächsten Tag kann der als Türke sich bezeichnen. Also dass diese fluide Identität war etwas, die ich selber sehr lang erlebt habe. Und das ist auch wirklich so, dass es, man gibt es noch immer Dörfer in Khorasan, wo, sagen wir so, die Bauern untereinander, die reden Kurdisch, und wenn der Elite in dem Dorf eingeladen werden, dann die reden Türkisch, und wenn wenn die Hochzeit kommt, dann die Lieder, die gesungen werden, sind auf Persisch. Es ist auch schwer zu definieren, was ist eine persische Identität oder wer ist eine Türke. Und das ist auch immer meiner Meinung nach das Versagen der, vor allem die Amerikaner, die versucht haben, Forschung über die ethnische Frage im Iran zu machen. Es gibt ein berühmtes CIA Factsheet, die schon, ich glaube, 2003 oder so gemacht wurde, was versucht ganz klar zu sagen, wo leben Türken, wo leben die Kurden, wo leben Belutschen, und dann die versucht zu sagen, wie viel Prozent Kurden, wie viel Prozent. Das war einfach eindeutig ein großer Fehler, die eindeutig falsch ist, weil, wie gesagt, wie kann man definieren, eine Kurde, die eine Seite Türkisch redet, an der anderen Seite Kurdisch. Und wie am Anfang dieses Beispiel von den Kurden erwähnt habe, die sich manchmal nationalistisch identifizieren, manchmal religiös, da ist auch eine schwierige Frage. Ich habe mit ein paar Kollegen für eine Forschung ein Interview gemacht mit mehreren Leuten im Iran, und als die Studie haben wir immer ihre Ethnizität gefragt. Was ist eure Ethnizität im Iran? Das Wort heißt Qawmiyat. Viele Leute wussten nicht, was das Wort heißt. Und wir mussten erklären, weil wir wollten in diesen Excel-Tabelle, die wir hatten, unbedingt schreiben, wie sie sich bezeichnen. Und wenn wir erwähnt haben, das heißt Ethnizität, welche Sprache und so, da kamen immer unterschiedliche Antworten. Manche gesagt haben, manchmal Persisch, manchmal Türkisch. Oder die beste Beispiel war, dass viele Leute als Antwort zu Ethnizität gesagt haben, ich bin Sunni. Oder manche Leute haben sich ihrem Stadt als Identität bezeichnet. Ich bin Zahedani, ich bin aus Zahedan, ich bin Marivani, aus Marivan. Das heißt, wir haben im Iran gewisse Vokabel aus dem Westen übernommen, wie Ethnicity, wie Minderheit und so weiter. Und wir versucht haben, im Kontext der Iran zu implementieren. Und das hat nicht gut funktioniert.
Zwischenbemerkung. Gerade in den USA müsste dieses Konzept eigentlich gut verständlich sein, weil ja in den USA jeder sagt, ich bin zwar US-Amerikaner oder Amerikaner, aber ich bin ursprünglich Ire oder ursprünglich Italiener oder eben von sonst wo irgendwann einmal im 19. Jahrhundert oder im 20. Jahrhundert eingewandert. Also da hat man ja eigentlich auch multiple Identitäten oder sagt zumindest, ursprünglich ist man von woanders. Also insofern könnte das den US-Amerikanern sogar eher zugänglich sein als den typischen Europäern, aber das nur als Zwischengedanke.
Ja.
Jetzt denke ich mir kurz, der nächste typische Blick von außen, der westliche Blick, wäre ja jetzt zu sagen, so viele unterschiedliche Gruppen, das ist ein Rezept für einen Bürgerkrieg. Und im schlimmsten Fall, gerade jetzt, wo das Land von außen massiv destabilisiert wird, könnte es passieren, dass die Gruppen nicht nur gegen das Regime kämpfen, sondern auch untereinander kämpfen. Man kennt das ja zum Beispiel aus Somalia. Anfang der 90er haben mehrere Clans gekämpft gegen den Diktator Siad Barre. Und als er dann weg war, hat man darum gekämpft, wer jetzt der neue Chef ist, welche Gruppe jetzt die Macht übernimmt. Im Iran würde man das von außen betrachtet, so wie ich das tue, oberflächlich, das weiß ich auch, das sage ich auch gerne, gebe ich gerne zu, denke ich ähnlich oder es kommt mir ähnlich vor. Aber gleichzeitig spüre ich schon, das ist eine viel zu oberflächliche Analyse oder Mutmaßung zu glauben, nur weil es unterschiedliche Gruppen oder Identitäten oder Ethnizitäten, ja, schau, jetzt habe ich es nicht so schön ausgesprochen wie ich tue immer, Ethnizitäten gibt, dass das ja nicht bedeutet, dass das notwendigerweise in einem Bürgerkrieg enden muss.
Ganz richtig. Genau so habe ich jahrelang mit sehr vielen Kollegen auch im Iran diskutiert, Debatten gehabt, weil ich war einer von den wenigen, die versucht habe, zum Beispiel über die Belutschen im Iran zu schreiben. Und da war eine Kritik, die ich immer gekriegt habe von den Freunden und Kollegen, die auch selber in dem Bereich arbeiten, als Argument war, hey, Hessam, wenn du über dieses Thema schreibst, wenn du über Belutschen, über diese ethnische Frage redest, du beeinflusst diesen Konflikt und das kann zu einem Bürgerkrieg führen. Und nicht nur wissenschaftlich, sondern auch, wenn ein Aktivist versucht hat, im Iran über Kurden zu reden, das Erste, was als Vorwurf kriegt, ist, dass du ein Separatist bist, dass deine Aktivität führt zu Bürgerkrieg. Das ist der, sozusagen der Code für den Sicherheitsapparatus, die Aktivisten zu verhaften und unter Druck zu setzen. Und das hat natürlich, das funktioniert auch für die weitere Bevölkerung, weil im Iran wurde auch natürlich alle diese Bilder aus Syrien, von Afghanistan, Libyen, alles immer wieder gezeigt, wiederholt, angesprochen, dass, hey Leute, pass auf, mit dem Thema Volksgruppen kann zu einem Krieg, Bürgerkrieg führen. Und das war sozusagen die Idee, um das Ganze zu unterdrücken. Nur, die Sache ist, dass meiner Meinung nach, es ist auch bewiesen, dass genau aufgrund dieses Sicherheitsblick, diese Security-Perspektive, diese Sicherheit, diese Unterdrückung der ethnischen Gruppen ist zu einem ethnischen Problem gekommen. Das heißt, ich würde sagen, normal, wie ich erwähnt habe, im Nordosten von Khorasan, wo ich jahrelang gelebt und erlebt habe, es war immer natürlich ein paar Witze über die Kurden oder die Türken über die Kurden und umgekehrt. Gewisse Sachen waren halt Teil der alltägliches Leben, aber es war niemals so, dass es zu einem Krieg kam. Es waren immer Auseinandersetzungen da, aber es gab auch einen lokalen Lösungsmechanismus, dass es zu keinem Konflikt kommt. Die Konflikte und die Probleme sind erst entstanden, wenn ein Sicherheitsapparat mit einer Gruppe aus Teheran gekommen ist zu diesen Regionen und versucht hat, mit eigener Mentalität gewisse Sachen in Ordnung zu bringen. Das ist der Moment, wenn zu Probleme gekommen sind. Das haben auch die Belutschen jahrelang gesagt. Belutschistan, zum Beispiel die iranische Belutschistan, was auch eine große Grenze mit Pakistan und Afghanistan hat und hat auch Belutschen auf die andere Seite. Es hat gut funktioniert für hunderte Jahre. Die lokale Bevölkerung wussten, wie sie die Grenze kontrollieren. Die haben sich auch selber als Beschützer der Grenzen bezeichnet, als ihre Teil ihrer Identität. Marsdar heißt die Grenzschützer. Und erst ab 80er Jahre eigentlich ist die Sicherheitsapparatus ist viel stärker in diesem Region geworden. Schiitische Institutionen, Militärinstitutionen, die da gekommen sind, und dadurch ist natürlich mehr die ethnische Aspekte größer geworden, weil auf einmal waren Leute da, die nicht die lokale Sprache kennen, die nicht die Kultur, die dort ist, verstanden haben, und die verstehen bis heute nicht. Und dadurch sind gewisse Sachen wurde auf einmal geändert, und das ist das Ergebnis.
Gleichzeitig, gerade wenn ein Machtvakuum entsteht, stellt sich ja dann immer die Frage, wer übernimmt die Macht? Daher für mich die Frage, wer hat denn jetzt die Macht im Moment, und damit zusammenhängend der Sicherheitsapparat, wie ethnisch durchmischt ist der Sicherheitsapparat? Weil das ist jetzt wieder mein Blick, der ist ein bisschen geprägt, was das angeht von Syrien. Da weiß man, eine Minderheit und der Sicherheitsapparat waren großteils Leute aus der Minderheit. Beim Iran herrscht eine Mehrheit über die Minderheiten, die nicht wirklich Minderheiten sind, wie du ja gerade gut erklärt hast, also nicht im westlichen Verständnis. Aber ist der Sicherheitsapparat auch ausreichend durchmischt oder ist er dominiert von einer Gruppe, und das könnte dann zu Friktionen führen mit anderen Gruppen oder mit Menschen, die in anderen Regionen leben?
Die kurze Antwort ist, dass im Iran ist wirklich kontrolliert von einer bestimmten Gruppe. Also vor allem die, sagen wir, die wichtigste sind, die mächtigste sind die Revolutionsgarden. Die haben einen starken Kontrollmechanismus, was die Rekrutierung angeht. Das heißt, reinzukommen ist extrem schwer. Da wird geprüft, familiärer Hintergrund, ideologischer Hintergrund, religiöse Aspekte der Person. Das heißt, in dem Fall, wenn eine Person Sunni ist, dann kommt nicht rein. Also es kann schon reinkommen, aber die Person muss wirklich hart daran arbeiten, um die Identität zu verstecken. Das kann gut funktionieren. Aber dann ist die Frage, ob die Person wirklich vertraut wird. Das ist auch immer die Vertrauenssache. Und wie ich erwähnt habe, der Großteil der Gruppen im Iran sind die Sunniten, die seit jahrelang wirklich öffentlich gesagt haben, wir sind nicht Teil des Sicherheitsapparates. Wir würden niemals in dem höhere Ebene des Landes gekommen. Es gibt keinen Polizeichef, die, sagen wir, so ein Balutsch ist. Es gibt keinen Revolutionsgarde, General oder Kommandant, sogar in den Regionen, wo Belutschen leben, kommt jemand aus ganz anderer Region, die auch nicht die lokale Sprache versteht und teilweise auch gewisse Feindschaften verursacht. Das war immer das große Problem. Aber in den letzten 20 Jahren die wurden einige Initiativen gemacht, um die lokale Bevölkerung zu integrieren, von diesen Minderheitsgruppen zu integrieren in den Sicherheitsapparatus. Aber das hat nicht, sagen wir so, sauber funktioniert. Erstens, die werden zum Beispiel, also speziell als Beispiel in Kurdistan und Belutschistan, was sehr heikel ist. Da wurden auch einige Leute angestellt, aber nicht offiziell als Geheimagenten oder auch als Personen, die vielleicht für ein Jahr angestellt sind, für gewisse Auftragarbeit. Das heißt, die Leute haben gesehen, die werden instrumentalisiert. Die wurden gewisse Möglichkeiten gegeben, um die Sicherheitskräfte zu helfen. Und was dazu beigetragen ist, dass die eigene Bevölkerung, diese Menschen, die in dem Sicherheitsapparatus integriert wurden, als Traitor, als Personen, die gegen ihre Identität kämpfen, gesehen.
Also auch Verräter an der eigenen Gruppe.
Genau, als Verräter wurden gesehen. Und das ist, es gibt spannenderweise, es gibt eine spezielle Begriffe in Kurdisch und Belutschi für diese Verräter, die mit dem Sicherheitsapparat arbeiten. Also es gibt ein Wort für Verräter und dann gibt es ein spezielles Wort für die Verräter, die speziell mit Sicherheitsapparatus arbeiten. Das heißt, dieser Versuch war eigentlich gut, aber nachdem es nicht gut überlegt war, hat genau den anderen Einfluss gehabt. Und auch nicht nur in Sicherheitskräfte, sondern auch in der Ebene der Management, in dem Bürgermeisteroffice, in der lokalen Verwaltung. In der lokalen Verwaltung ist es erstaunlich, dass zum Beispiel in der Schulen der Direktor von einer Hochschule oder Universität in dem Baluchistan wird von Teheran, kommt aus Teheran. Die Schule, die Studenten sind aus Baluchistan, aber der Direktor dieser Uni ist nicht Baluche. Das heißt, da kommt natürlich immer zu gewissen Problemen, weil die lokale Bevölkerung sieht das Ganze so, dass ja, wir werden nicht wahrgenommen, wir kriegen keine Chancen, keine Möglichkeit. Und damit man auch versteht, warum eigentlich so, die Argument von der Islamischen Republik, was sie, wie gesagt, offen darüber schreiben, ist, sie möchten nicht, dass die lokale Elite stark werden in ihrem Region, weil wenn die intellektuellen Kurden in Kurdistan sich stark fühlen, dann können sie eine Bedrohung für den Sicherheitsapparat werden. Das heißt, für Staat ist besser, dass die intellektuelle Kurden und Belutschen irgendwo anderes geschickt werden, dort zu arbeiten, aber nicht in eigenem Region.
Du hast das Wort Separatismus gesagt. Also wie groß ist die Gefahr, dass Teheran wirklich in 2, 3 oder mehrere Länder zerfallen könnte?
Ich habe mit vielen darüber geredet und von unterschiedlicher Seite kommt man zu unterschiedlichen Antworten. Von der Seite der Belutschen, die wirklich immer auch stark kritisiert werden, dass sie Separatisten sind. Da habe ich auch immer oft gehört, was kann Baluchistan machen, wenn komplett sich trennt? Also die sind schon sehr stark abhängig zu dem Gesamt-Iran. Das heißt, auch für die Elite in diesen Regionen, Separatismus ist eigentlich keine Lösung für eine bessere Zukunft. Das ist eine Sache. Die zweite ist, dass die Bewegung Frau Leben Freiheit hat gezeigt, dass es eigentlich für viele dieser ethnischen Gruppen, es ist möglich zu sagen, dass wir Teil einem größeren Land sind. Das funktioniert sehr gut, wenn das nicht unterdrückt wird. Das kann funktionieren und das sieht man auch, sogar die schaffen, vor allem die Belutschen, die schaffen auch, dass sie gewisse nationalistische Tendenz zeigen. Komplett Gegenteil des Separatistischen. Sogar wenn man die aktive belutschische bewaffnete Gruppen anschaut. Das ist auch, was ich oft gemacht habe, wie sie sich entwickelt haben. Die belutschische bewaffnete Gruppen sind entstanden ganz am Anfang, natürlich schon 70er Jahre, als eine separatistische Gruppe. Aber dann hat sich viel geändert, weil die, glaube ich, global politisch auch sehr viel geändert wurde. Und dann sind irgendwann mal Anfang 2000 sind die islamistisch geworden, teilweise beeinflusst von Al-Qaida. Und dann ab 2013 bis zum heute sind eher eigentlich wenig religiös geworden, weil sie gesehen haben, dass die Gesamtbevölkerung in Iran ist auch säkular und auch nicht religiös motiviert. Und deshalb eine aktive Gruppe, die jetzt in Baluchistan kämpft regelmäßig mit dem Sicherheitskräften, eine bewaffnete Gruppe, hat seinen Namen von Jundullah, Soldaten der Allah, geändert auf die Soldaten der Bevölkerung, sowas, also auf Baluchi übersetzt. Das heißt, sie haben sich auch neu definiert, um klar ein Zeichen zu setzen, dass wir nicht als Separatist kämpfen möchten und dass sie wieder ein Teil der größeren Systems sein möchten, weil sie wissen, den Belutschen wird viel besser gehen, wenn sie ein Teil der gesamten Systems sind, aber in einem System, in dem sie partizipieren können, Teilnahme haben dürfen und Rechte haben. Das ist die Lösung. Aber natürlich, das Punkt mit Separatismus ist etwas, die entweder von dem Sicherheitsapparatus als ein Grund für die Oppression verwendet wird, von den Nationalisten wurde das auch so wahrgenommen, nicht nur historisch, weil Iraner, vor allem die nationalistischen Iraner, haben eine Trauma von Vergangenheit, nämlich die Qajar-Zeit im 19. Jahrhundert, dass der Iran ist kleiner geworden. Teile von Iran wurden durch den Krieg mit Russland, Iran hat ein gewisses Land verloren. Und das hat schon massiv den Menschen beeinflusst. Deshalb sieht man, dass viele Iraner schauen die Landkarte Iran vor 300 Jahren, oh, Iran war so groß und jetzt wird klein. Und es ist erstaunlich, dass es gibt auch sogar einen lustigen Film in Iran, wo der Hauptdarsteller schaut die persische Karte von dem vor dem Islam bis zum heute und es ist immer kleiner geworden. Vor dem Islam, die Sassaniden, Achämeniden, der Iran, der persische Reich war riesig, groß. Und sie sehen, es schrinkt und schrinkt, klein wird. Und dann gibt es immer diese Paranoia, dass es immer kleiner wird. Und diese Sorge kommt, wenn Krisenzeiten sind. Das ist auch ein ganz interessanter Punkt, den man in Literatur, in der Musik, in Film, in der Popkultur auch sieht, dass sobald eine Krise ist, und diese Krise kann Corona sein, während Corona-Zeiten sind auch diese Gedanken gekommen, der Iran kann kleiner werden und die Grenzenprobleme. Das heißt, das ist eigentlich auch eine mentale Sache, dass es gibt.
Wie heißt der Film? Ich packe ihn in die Shownotes.
Hamun, das ist die Geschichte einem intellektuellen Iraner, der in Anfang 90er Jahre versucht, sich neu zu definieren und kämpft zwischen Islam und Nationalismus. Also, ja.
Das ist nur insofern interessant, weil ich als Österreicher mir denke, das kenne ich irgendwoher. Österreich ist auch viel kleiner geworden, aber noch viel kleiner als der Iran vermutlich, obwohl ich jetzt nicht die genauen Proportionen kenne. Und interessanterweise ist das bei den Österreichern jetzt nicht mehr. Also seit dem Ersten Weltkrieg ist das Vielvölkerreich bekanntlich zerfallen. Jetzt ist nur noch dieser kleine Teil da, aber die meisten Menschen finden sich damit ab und fühlen sich sogar wohl als Teil von diesem kleinen Österreich. Also es muss nicht so sein und selbst wenn es passiert, ist es gar nicht mal so schlimm. Ja.
Also ja, das habe ich auch manchmal als ein, sagen wir so, Externe in Österreich, also zu beobachten, dass ich zum Beispiel in dem öffentlichen Gebäude, wenn ich hier spaziere und sehe, da hängen sehr viele Bilder. Man sieht die Bilder von, weiß ich nicht, historische Bilder oder man sieht die Landschaft Österreich in den Gebäuden oder österreichische Fahne. Aber nirgendwo habe ich so groß österreichische Landkarte gesehen als Symbol, wenn man reinkommt in einem Gebäude. Im Iran ist meistens so, wenn man in einem Institut reinkommt, vor allem die staatlichen Institutionen, das Erste, was man sieht, ist die Landkarte. Also Landkarte einfach ästhetisch. Es ist nicht so, dass genau detailliert gezeigt, sondern ästhetisch ist die Landkarte da und die Iraner sehen diese Landkarte wirklich als ein Lebewesen. Die iranische Landkarte, wenn man anschaut, die Iraner sagen, es schaut wie eine Katze. Also da oben ist der, wo die Aserbaidschan ist, sollte Kopf sein und das sitzende persische Katze. Und das ist oft in der persischen Musik vorkommt, in die Geschichten, wo die Kinder vorkommen. Es gibt so ein berühmtes Lied, das von einem Popsänger heißt Dariush, der in Amerika lebt, in Exil, der gegen Schah auch gekämpft hat. Der singt das über eine persische Katze und am Ende kommt, dass diese Katze ist unsere Iran, ist die Landkarte. Also das heißt, die Beziehung zwischen dem Menschen und dem Land als ein geografischer Aspekt ist viel persönlicher, verbunden mit dem Mystik, mit dem Literatur und auch es hat einen sehr starken metaphysischen Aspekt.
Ja, interessant, weil natürlich kennt man das von vielen anderen Ländern. In Ungarn ist es ein Riesenthema, der Friede von Trianon, wo man viel Gebiet verloren hat. Vielleicht teilweise auch in Deutschland, weil da ja auch die Grenzen immer weiter zu Lasten Deutschlands verkleinert wurden, aber logischerweise auch, weil Deutschland selbst sich da was zu Schulden kommen hat lassen. Aber in Österreich habe ich das Gefühl, ist dieser Schmerz vom Verlust von imperialen Bestandteilen gar nicht so groß. Ja? Also ein interessanter Gedanke. Vielleicht zurück zu einem aktuelleren und umso ernsteren Thema, leider aber doch. Also nochmal zusammenfassend, reicht das aus als Zusammengehörigkeitsgefühl, um einen Bürgerkrieg zu verhindern? Weil das ist ja die große Sorge, die jetzt im Raum steht. Ob durch die Intervention von außen einzelne Gruppen vielleicht die Chance wittern, die Macht zu übernehmen, alte Rivalitäten neu aufleben lassen, sich zu rächen vielleicht auch an jemanden. Oder gibt es genug Zusammengehörigkeitsgefühl, dass es keinen Bürgerkrieg alle gegen alle gibt, weil irgendjemand die Macht übernehmen will?
Weil du Zusammengehörigkeit erwähnt hast. Ja, die Zusammengehörigkeit ist da, aber es muss auch operativ funktionieren. Wie kann die Zusammengehörigkeit jetzt derzeit, wo es notwendig ist, funktionieren, wenn Internet nicht funktioniert? Wie können die Gruppen im Iran untereinander kommunizieren? Das funktioniert nicht. Also das heißt, die Gruppen in unterschiedliche Teile des Landes können sich nicht organisieren und sagen, wir müssen zusammensitzen, um eine Lösung zu finden. Das hat zum Beispiel in dem Frau Leben Freiheit gut funktioniert. Die Kurden haben Botschaften an den Belutschen geschickt und die Belutschen haben darauf reagiert. Und dann, wenn in Teheran eine Feministin oder ein Aktivisten verhaftet wurde, in Belutschistan oder in Kurdistan wurde der Name dieser Person erwähnt, weil es einfach die Kommunikation funktioniert hat. Jetzt ist die Kommunikation komplett blockiert von der Regierung. Und das Einzige, was man hört die ganze Zeit, ist Hassnachrichten. Es wird die ganze Zeit geschrien, dass es Separatismus kommt, dass es Bürgerkrieg kommt, dass es die Feinde des Landes in den Grenzregionen versuchen, das Land zu fressen. Also das wird auch das Wort verwendet, dass sie den Iran komplett verschlingen. Also dass es so dargestellt wird. Das heißt, aufgrund dieser massiven Blackout und der Unterdrückung gibt es auch keine Möglichkeit, dass die Leute untereinander reden, um das Problem zu lösen. Und wenn gleichzeitig auch die Bomben fallen, da bleibt wirklich keine Zeit für vernünftige Debatten. Da geht es wirklich um erster Linie Überleben. Und dass es zu Bürgerkrieg kommen kann, ist auf meiner Meinung nach ist wirklich leider sehr wahrscheinlich und möglich, weil ideologisch das System hat das immer vorgesehen und auch sich gut vorbereitet eigentlich für diese Situation. Und diese ganze Spaltungen, diese ganze Sicherheitsdruck an der Bevölkerung, an den ethnischen Gruppen, hat das Ganze so zu diesem Punkt gebracht, dass es sehr wahrscheinlich ist. Ich glaube nicht, dass die Bevölkerung wirklich Interesse hat, untereinander zu kämpfen. Das ist nicht. Aber meine Sorge ist nicht, dass die normale Bevölkerung in dem Krieg sich einmischen. Die werden sich irgendwo verstecken und versuchen zu überleben. Meine Sorge ist, dass gewisse Akteure, die jetzt auf die Straße sind, Akteure, die auch bei der Proteste gegen die Menschen geschossen haben und die man nicht am Ende einordnen könnte, von welchem Institut oder welche Organisation sind, dass sie mächtiger werden in diese chaotische Zeit und dadurch einem Bürgerkrieg entsteht. Jetzt sieht man auf die Straße, aufgrund der Trauerfeier von dem Revolutionsführer Ali Khamenei, seine Anhänger sind massiv auf die Straßen und sie versuchen klar diese Botschaft weltweit zu zeigen, dass wir Besitzer dieses Land und die Straße sind und nicht die Demonstranten. Und diese Gruppe, meiner Meinung nach, sind derzeit sehr aggressiv, sind mental damit wirklich betroffen, weil sie vor ihren Augen sehen, dass es diese Vision, dass Iran eine große Macht wird, ist vielleicht doch nicht wirklich so. Und da hat man diesen Gruppen und auch gleichzeitig die Phobie, dass es die separatistischen Gruppen im Iran sind und wenn sie auch bewaffnet werden, dann kann schon zu einem großen Bürgerkrieg werden. Aber das Erstaunliche ist, dass die gewisse Akteure im Staat ganz offen darüber reden, als ob das ist eigentlich...
Worüber?
Dass man sich vorbereiten soll für einen Bürgerkrieg. Es war vor kurzem ein Interview im iranischen Fernsehen. Ich versuche immer zu schauen, was die derzeit sagen. Es ist die ganze Zeit läuft Programme. Und da eine Experte gesagt hat, dass es ja, die separatistischen Gruppen sind aktiv. Deshalb die Regierung soll auch diese Leute, die auf die Straße in Trauerfeier sind, Waffen geben, dass sie das Land schützen. Also das heißt ganz offen, lass uns einen Bürgerkrieg starten.
Umgekehrt, was sie eigentlich meinen, ist nicht das Land schützen, sondern die bestehenden Machthaber schützen, damit sie an der Macht bleiben, oder?
Das ist ein bisschen Zeit gewinnen. Und ich glaube, für gewisse Unterstützung des Systems ist, dass sie eigentlich ideologisch sich wirklich freuen, dass es zu einem Weltuntergangsszenario kommt. Also es ist, ja... Das ist auch die Botschaft, die sie weltweit kommunizieren, dass weil ein Krieg in Iran ist, es muss eine große, massive Konsequenz weltweit haben. Das ist, was man auch in den anderen Bereichen mit dem Angriff an den Golfstaaten sieht. Aber auch innenpolitisch ist auch Teil dieser Idee, dass ein Angriff an Iran bringt Chaos weltweit. Und ja, natürlich, ein Bürgerkrieg in Iran ist wirklich ein Chaos weltweit, weil dann kann man über Millionen Flüchtlinge reden.
Das bringt mich zum nächsten großen Thema. Ich habe mich wiederum als Außenstehender gewundert, dass der Iran sich gefühlt mit all seinen Nachbarn anlegt. Also einerseits von der größten Militärmacht der Welt, den USA, angegriffen wird, dann von der wahrscheinlich stärksten Armee vor Ort, Israel, angegriffen wird und dann auch noch einen Krieg vom Zaun bricht mit Saudi-Arabien, mit den Vereinigten Arabischen Emiraten, mit Katar, also zumindest dort auch Ziele angreift, anstatt zu hoffen, dass die vielleicht neutral bleiben oder vielleicht sogar Sympathie empfinden. Es wirkt ein bisschen so wie jemand, der ertrinkt und dann vor Angst zu ertrinken wild um sich schlägt. Oder gibt es dahinter eine Strategie und einen Plan und einen rationalen Grund, warum der Iran so um sich schlägt. Weil die Gegenthese, die ich gelesen habe, ist dann zu sagen, der Iran möchte Chaos schaffen, damit andere Länder Druck auf die USA ausüben und auf Israel und sagen, Leute, mit diesem Krieg riskiert ihr unsere Stabilität. Wenn ich jetzt denke an Dubai zum Beispiel und die ganzen Influencer, das ist ein Land, also die Vereinigten Arabischen Emirate, das sind ja ein Land, die davon leben, dass die Menschen sagen, es ist tolles Wetter, es ist tolles Business-Umfeld und die Steuern sind zu niedrig und es ist sicher und es ist alles stabil. Und genau dieses Bild gerät ja ins Wanken und dass das iranische Kalkül darin besteht, genau dieses Bild gezielt ins Wanken zu bringen, weil das die Achillesferse von Ländern wie den Vereinigten Arabischen Emiraten ist oder von Städten wie Dubai ist.
Mhm. Ja, da muss ich kurz zurückgehen auf den 12-Tage-Krieg. Wenn im Juni 25 war ein kurzer Krieg zwischen Iran, Israel und dann zum Schluss Amerika. Wobei die von der iranischen Sicht, es war schon ein Krieg zwischen Israel, Amerika und Iran. Also es ist immer so gesehen. Also der Iran hat immer Israel als kleine Feind und den Amerika als große Feind bezeichnet. Und bei 12-Tage-Krieg danach ist immer große Diskussionen gekommen zwischen die Experten. Und das sind die sozusagen diese Debatten sind noch immer verfügbar, dass man lesen kann. Und ich habe auch sehr oft teilgenommen in gewissen Debatten, was hat passiert, was ist der Hintergrund diesen Krieg und was kann Iran machen, dass den Krieg, dass diesen Feindschaft zu Ende kommt. Und da sind einige Experten ständig betont, dass Iran muss das ganze Golfstaaten auch hineinbringen in diesem Krieg. Genau aus diesem Grund, dass du erwähnt hast, dass sie sehen, dass ein Krieg mit Iran kostet viel, kostet ihrem Leben, kostet viel Geld und deshalb Bedrohung der Straße der Hormuz, Zerstörung der ganze Infrastruktur, was die Saudis und Emiratis gebaut haben, und dann auch noch weiter erweitern, bis es auch sogar die Europäer wehtut. Und dann im Laufe der Zeit nach dem Krieg ist das ganze Auseinandersetzungen mit EU entstanden, nach dem Aktivierung des Snapback-Mechanismus, dass die Sanktionen wieder gestartet haben, und das ist für den Iran ist sozusagen die Europa ist auch wieder ein großes, sagen wir so, Teil diesen großen globalen Probleme geworden. Und da ist immer betont wurde, der Iran muss den Ölpreis, mit dem Ölpreis spielen, dass wir die Infrastruktur in dem Katar zerstören oder in Saudi-Arabien, in Aramco, dann wird alles schnell zu Ende kommen. Und da kam zu dem Misskalkulation von der iranischen Seite, dass sie gedacht haben, wenn wir einen kurzen Angriff in Dubai machen, dann ist sofort der Krieg zu Ende. Aber da sieht man, wie stark die Golfstaaten reagiert haben und sogar ein Land wie Katar, die eigentlich eine gute Beziehung mit Iran hatte, ist auch überraschend. Und da ist auch spannend, meiner Meinung nach, ich glaube, die Golfstaaten haben auch misskalkuliert, weil die Iran hat schon vor dem Krieg oft, vor allem der Ali Khamenei selber gesagt, der Krieg, eine von seinen letzten Reden war, dass diesen Krieg wird ein regionaler Krieg werden. Und das ist nicht ein Bluff, das sie ständig gemacht hat. Das hat er niemals gesagt. Bei dem 12-Tage-Krieg war niemals die Rede von einem regionalen Krieg. Das war zum ersten Mal, dass er gesagt hat. Und anscheinend die iranischen Diplomaten haben auch die Golfstaaten informiert vorher, dass es zu so einer Situation kommt. Und ich glaube, dass die haben auch gedacht, dass es wieder ein Propaganda ist und nicht zustande kommt. Und das ist die große Fehler, die beide Seiten gemacht haben und zu diesem Punkt gekommen ist. Und leider, man sieht, dass es, ich meine, es ist Großteil ist Teil dieser Propaganda, aber ich glaube, diese Mentalität ist noch immer da. Wir müssen diesen Krieg so weiterführen, dass es wirklich für die ganze Welt ein teures Krieg wird. Dann kommen sie zu den USA, alle Länder, und sagen, hör auf, das darf nicht weitergehen, der Druck wird groß, die Amerika zieht sich zurück, und dann der Iran kann sagen, wir haben gewonnen, und damit haben sie eine Bestätigung, dass es darf kein Krieg mit Iran stattfinden.
Stichwort Fehlkalkulationen. Meine große Sorge ist ja, dass es oft so eine Art Tanz schon fast ist, aber ein gefährlicher Tanz, wo beide Seiten wissen, wir greifen jetzt dort an, ihr greift als Vergeltung da an, es eskaliert aber nicht. Es ist wie ein einstudiertes Spiel unter Feinden, die aber zumindest irgendwo gefunden haben, einen Weg, dass keiner sein Gesicht verliert und jeder zeigt, wir wehren uns. Und diese Kalkulation, dieses Spiel ist jetzt ja über den Haufen geworfen, weil die USA komplett eskaliert sind und sogar, und das ist ja die zweite Fehlkalkulation von Seiten der iranischen Führung, Khamenei getötet haben. Und da ist die eine Frage von mir, diese Fehlkalkulationen, dass diesen Balanceakt, den es früher gegeben hat, jetzt nicht mehr gibt, dieses wir greifen an, ihr greift an, beide können sagen, wir haben alles getan, um das Land zu schützen, das funktioniert nicht mehr. Und dann umgekehrt, warum hat der Revolutionsführer nicht mehr getan, um sich und auch sein näheres Umfeld zu schützen? Hat er nicht gedacht, dass die USA das tun würden? Weil manche sagen ja auch, er hat das gewusst, er wollte als Märtyrer sterben, aber wenn er das gewusst hätte, hätte er sich ja nicht mit seiner engsten Führungsriege umgeben in einem Raum, der offensichtlich nicht sicher war.
Mhm. Auch mit der eigenen Familie, Mitglieder zusammen. Ja, also eins ist, kurz ein paar Tage vor dem Krieg, was wir immer von Iran gehört haben, von den Experten, von dem Statement von dem Außenministerium und alle Anweisungen war so, dass es zu einem Deal kommt mit USA. Die Gespräche laufen super, die Iran ist bereit, ist sehr flexibel, um Kompromisse zu machen. Die Amerikaner, die reagieren gut mit der iranischen Position Und das hat auch ziemlich gut geklungen. Das heißt, wenn man ein paar Tage vor dem Krieg die ganzen Medien geschaut hat, die ganzen Expertengespräche, alle haben gesagt, ja, die Amerika hat seine Macht gezeigt im Persischen Golf, aber haben akzeptiert, dass das Krieg kein guter Weg ist. Das heißt, man sieht, ob das wirklich ein Spiel war, das weiß ich nicht, aber meine Vermutung ist, dass mindestens die Außenministerium war damit sicher, dass es alles gut laufen, dass es nicht zu einem Krieg kommt. Und dann kam der Krieg und dann die erste Teil war gleich den Mord der Ali Khamenei. Und diesbezüglich, das ist, wie gesagt, das ist nur reine Interpretation. Wir wissen nicht genau, was in seinem Kopf passiert ist. Aber an seiner Stelle kann ich es verstehen, weil für ihn war schon seit längerer Zeit eigentlich das Ganze eine persönliche Sache. Es hat nicht so geklungen, dass er Pläne hat für das Land oder generell für den Islam, wie auch immer. Es war wichtig für ihn, dass als ein mächtige Person im Land bleibt und am Ende mit guten Erinnerungen für seine Anhänger zu Ende kommt. Und das war für ihn, glaube ich, das Wichtigste. Seine Reden waren auch nur, um seine Anhänger im Iran und im Ausland, die ganze schiitische, in der ganzen Welt zu begeistern, zu sagen, ich bin die Resilienz ist da, ich kämpfe wie den Imam Hussein, der schiitische Imam. Das war für ihn das Wichtigste. Und ich glaube, in so einer Situation, als der Krieg angefangen hat, war für ihn, wie gesagt, meine Interpretation, zwei Optionen. Entweder er bleibt und kämpft und er weiß, dass in diesem Kampf anscheinend ist er nicht an Seite der Gewinner dieses Krieg und am Ende muss er diesen Gift trinken, wie der Khomeini damals nach dem Iran-Irak-Krieg war. Er hat gesagt, ich trinke so ein Gift und damit akzeptiere ich den Zustand. Er wollte das nicht machen. Er wollte niemals zu dem Punkt kommen und zu sagen, okay, mit dem Krieg, wir haben einen Fehler gemacht oder die gesamte Strategie, die wir in den letzten 20 Jahren gebaut haben, war eine Fehlkalkulation, sondern er wollte am Ende einfach als ein Held auszugehen und das war die beste Szenario für ihn und seine Familie.
Aber warum war er dann von den anderen ranghohen iranischen Regimemitgliedern umgeben? Wenn er alleine gewesen wäre, verstehe ich auch, aber gleichzeitig das ganze Regime in Gefahr bringen, weil Trump selbst hat ja gesagt, da waren ein paar mögliche Nachfolger, aber die sind auch alle bei dem Angriff auf Khamenei getötet worden, die Ranghöchsten. Und jetzt weiß man gar nicht mehr, naja, wen nimmt man jetzt? Auch die USA wissen nicht, wer ihnen am ehesten sympathisch wäre. Das verstehe ich
ja,
nicht.
Ja, das ist auch, wir sagen auch immer, ja, die Sicherheitskräfte, die Nachrichtendienst ist wirklich stark. Sie haben ein großes Budget, also sie kriegen viel Geld. Und sie versuchen, ihre Arbeit zu machen und das machen sie auch. Aber manchmal vergessen wir, dass die Personen in das ganze Sicherheitsapparatus dominiert haben, aufgrund dieser streng ideologische selektive Prozess. Da sind einige Leute reingekommen, die in Wirklichkeit keine Experte waren. Das heißt, da sind einiges in den letzten einigen Jahren sind viele Fehler passiert, nachrichtendienstliche Fehler, wenn der Hamas-Führer in Teheran kommt und dann sofort ermordet wird von Israelis, wenn die ganze Wissenschaftler, Nuklearwissenschaftler umgebracht werden. Das ist alles Fehler in dem Nachrichtendienst. Das heißt, es gibt einige Menschen, die ihre Arbeit wirklich nicht gut gemacht haben. Und da kann ich auch gut vorstellen, dass die Überlegung war, nein, das wird nichts passieren und alles gut und dann eine große Überraschung. Also da kann ich schon verstehen, dass es eine große Überraschung ist, aber einfach in gesamte Fehler, die in den einigen letzten Jahren passiert ist, wenn man anschaut, da merkt man, dass es die Sicherheitskräfte doch nicht so stark sind.
Das andere, wo ja auch die große Frage ist, Stärke. Jetzt im Moment wirkt es ja so, dass der Iran außenpolitisch eine Niederlage nach der anderen erleidet. Noch vor ein paar Jahren hat man gesagt, die schiitische Achse ist intakt, Assad ist weiter im Amt, die Schiiten im Irak sind Teil der Achse, die Hamas, Hezbollah als Bedrohung für Israel. Und jetzt hat man das Gefühl, in den letzten paar Monaten eigentlich eine Niederlage nach der anderen. Die Hezbollah massiv geschwächt, 2 Jahre ein sehr brutaler Krieg gegen die Hamas im Gazastreifen, in Syrien ein neuer Machthaber, Assad sitzt jetzt im Exil in Moskau. Also eigentlich eine Niederlage nach der anderen. Aber ist das vielleicht ein verkürzter bzw. zu sehr aufs Jetzt bezogener Blick? Weil ich denke mir oft, ja, wir denken jetzt, er verliert die ganze Zeit, aber vielleicht ist das jetzt auch der Moment, wo der Iran sich neu sammelt, neu aufstellt und in ein paar Jahren wieder genauso stark ist oder vielleicht sogar stärker ist.
Ja, das ist ein guter Hinweis, vor allem an diesen Gruppen, die von Hezbollah bis zum Hamas-Leader und auch in Syrien. Ja, Iran hat bemerkt, dass es einiges verliert, dass es schwach wird, diese ganze Axis of Resistance. Auf der anderen Seite, die Vermutung und die Einschätzung war, dass diese Gruppen sind unabhängig. Das heißt, die sind manchmal stark, manchmal schwach, aber trotzdem, die existieren. Und die werden weiterhin funktionieren. Also es ist auch noch immer die Hoffnung oder mindestens die Idee, dass diesen Krieg, wenn in einer nächsten Eskalationsstufe geht, dass diese Gruppen noch aktiver werden. Das kann auch sich ändern, aber das sieht man schon, dass es in eine Phase ist, die Hezbollah auch reingekommen. Und auch die Frage ist, wie sich in Irak das Ganze entwickelt. Das heißt, für Iran war so, dass ja, diese Gruppen sind schwächer geworden, aber trotzdem, die funktionieren, weil sie halt unabhängig sind und dass sie weiterhin Entscheidungen treffen können. Das war ein Aspekt. Die andere war, dass die Verteidigungsdoktrin in Iran hat sich auch darauf vorbereitet, in so einem Fall, in so einem Krieg, sich im Iran verteidigen zu können. Das heißt, sie behaupten, dass diesmal, wenn sie diesen Krieg schaffen, wenn sie wirklich durch den Raketen, was als die einzig übrig gebliebene Kampfmethode, wenn sie gewinnen, dann können sie sagen, auch von der nationalistischen Seite, dass wir alleine geschafft haben. Weil das ist auch ganz ein wichtiger Punkt, der in dem Politikwissenschaftler in Iran reden von einer Theorie, der heißt Strategic Loneliness. Wir sagen, das ist Iran, ist bei Design und bei Default ist alleingestellt, ist geopolitisch ein alleinstehendes Land, die keine Unterstützung von dem anderen Staaten haben kann. Deshalb auch die Unterstützung von China und Russland ist auch sekundär, weil sie glauben und sie wissen, dass es in solchen Situationen Putin wird nicht unterstützen. Man sieht auch, China kann auch nicht unterstützen. Das heißt, dass von der Verteidigungsdoktrin die entscheidende ist, die iranische Verteidigungssystem im Iran und die Axis of Resistance ist eher ein zweitrangiger Aspekt.
China und Russland sind ja keine Freunde, sondern Zweckpartner gewissermaßen. Also beide Seiten profitieren davon. Jetzt gibt es auch diese andere große Grand Strategy-Argumentation zu sagen, die USA tun das eigentlich, weil sie damit China schwächen müssen, weil der Iran für China so wichtig ist. Aber wenn ich dich richtig verstanden habe, ist zumindest China für den Iran gar nicht so wichtig, weil der Iran genau weiß, das sind alles Zweckgemeinschaften, Zweckbündnisse, aber das sind nicht wirkliche Freunde, die dem Iran eisern an der Seite stehen, sondern das sind Länder, die ihn auch allein lassen könnten, je nachdem, ob sie ein strategisches Interesse am Iran haben oder nicht, weil der Iran eben weiß, so richtige, enge, wirkliche Freunde hat er nicht.
Ja, das ist auch kein wirkliches Geheimnis, sondern auch die Offizielle im Iran immer wieder erwähnt haben, dass mit China gewisse Sachen, ja, es gibt eine große strategische Partnerschaft zwischen Iran und also 20 Jahre Kooperationsplan zwischen Iran und China und auch andere Länder, aber da sind auch gewisse Sachen, die an Papier einerseits sehr symbolisch Und es gibt auch natürlich in diesem Kooperation mit Russland anscheinend in Sicherheitsaspekte. Wir wissen nicht, was sind diese Sicherheitsaspekte, Kooperation, nachrichtendienstliche Kooperation oder technologische. Das ist alles sehr viel unklar. Aber mindestens von Reaktion, die von dem offiziellen Reaktion im Iran, das hat man auch oft gesehen, dass es gewisse Unzufriedenheiten gibt, dass es genau in dem bestimmte wichtige Momente Russland und China denken nur an eigene Interesse. Es ist Realpolitik und das wissen die auch. Nur es wird sehr oft als Teil der Propaganda vor allem so präsentiert und damit auch gespielt in Medien, dass Iran ist wirklich gut verbunden mit Russland und China. Ich kann mich erinnern, die Rede von einem iranischen Diplomat vor ein paar Jahren bei einer Konferenz über Iran und den Nachbarländer, wo der erwähnt hat, Iran, Russland und China sind drei Gruppen, die das gesamte Weltordnung ändern möchten. Also schon seit 2019 war die Rede, dass die Regional Order, regionale Ordnung, wird sich ändern. Und das ist korrekt, das ändert sich gerade. Aber sie haben gedacht, dass es in favor für die Nutzer Iran, Russland und China. Und das ist auch wiederum eine von diesen diesmal strategische Fehlkalkulationen, die sie hatten. Das ist aber auch klar, dass es für einem Land wie Russland, da ist noch viel komplizierter. Iran ist ja ein Partner vielleicht, Teile, aber sie haben viel wichtigere Kontakte in Golfstaaten. Russland arbeitet auch mit dem Israel. Also das heißt, das ist, wenn man ein bisschen nur den Außenpolitik von Russland anschaut, dann kommt man ganz zu dem Schluss, dass es ist klar, dass es Russland kommt, nicht den Iran zu beschützen bis zum Ende.
Das bringt mich zum nächsten Themenblock in der Region. Noch vor gar nicht allzu langer Zeit gab es eine lange, schwer vorstellbare Annäherung zwischen dem Iran und Saudi-Arabien. Weil lange hat man ja gesagt, es gibt eigentlich den großen Gegensatz schiitischer Iran, sunnitisches Saudi-Arabien und eigentlich ist jeder Krieg ein Stellvertreterkrieg zwischen den beiden mächtigen Staaten, die sich aus religiösen Gründen gegenüberstehen. Das war oft die Erzählung. Und auf einmal haben die sich vor gar nicht allzu langer Zeit angenähert und man hatte das Gefühl, Moment einmal, was passiert jetzt? Wenden die sich jetzt gemeinsam gegen den Westen zum Beispiel? Und jetzt auf einmal sind die Beziehungen wahrscheinlich wieder auf einem Tiefpunkt, weil der Iran als Reaktion jetzt, um die Kosten für den Angriff auf ihn hochzutreiben, ja auch in Saudi-Arabien Ziele getroffen hat. Und jetzt auf einmal ist diese Beziehung wahrscheinlich eingefroren. Aber sie muss ja nicht ganz zu Ende sein, weil Saudi-Arabien ja vielleicht auch irgendwo versteht, was die da tun oder vielleicht über Geheimdienstinformationen auch darüber in Kenntnis gesetzt wurden und wissen, sie müssen symbolisch reagieren, aber das bedeutet nicht, dass man jetzt wieder einen neuen Krieg gegen den Iran oder einen kalten Krieg gegen den Iran führt. Wie siehst du das?
Also ich habe auch oft diesen Annäherung zwischen Iran und Saudi-Arabien geschaut und beobachtet. Und da war ganz klar von Anfang an, dass es diese Annäherung ist, eine taktisch notwendige Annäherung, dass sie beide Seiten gesehen haben, okay, es ist viel besser für beiden Seiten, dass sie diesen Konflikt unter Kontrolle halten. Es ist nicht zu einem großen Frieden gekommen. Es ist nicht so, dass der Ben Salman nach Teheran gekommen ist oder den Khamenei besucht hat. Es sind schon einige Offizielle gekommen, aber es ist nicht wirklich zu einem Ende gekommen. Das heißt, das wurde auch in Teheran ein bisschen bei gewissen Kreisen übertrieben, dass den Iran hat gewonnen, wieder, wie gesagt, nationalistisch. Wir sind Perser und wir sind Araber und wir sind Schiiten und das haben wir gezeigt, wer der Chef ist und deshalb haben sie akzeptiert. Und damals ein Grund, was der Iran gesagt hat, dass Saudi-Arabien sich annähert hat an Iran, war, dass diesen Angriff an Aramco, die Iran offiziell abgelehnt hat, das wir nicht gemacht haben. Und vielleicht Houthis waren oder Irak, das weiß ich jetzt nicht.
Nur kurz Zwischenbemerkung für die Hörerinnen und Hörer. Saudi-Aramco, der größte Ölkonzern, logischerweise in saudischem Besitz. Und so gesehen, so ein Angriff, also ich sage das nur als Zwischenbemerkung, weil falls jemand nicht weiß, was Aramco ist, das ist natürlich wirklich bedeutsam. Das ist nicht nur symbolisch.
Ja,
das trifft ja eigentlich das wirtschaftliche Herz Saudi-Arabiens.
Und auch eigentlich das gesamte Leben in Saudi-Arabien. Also wenn das Aramco nicht funktioniert, das ist massive Schaden für die gesamte Region und weltweit. Ja, und damals war einem Angriff an Aramco, ganz kurzer Angriff, und das hat massive Schaden gerichtet, ein kleiner Angriff. Und dann Iran hat gesehen, okay, vielleicht dadurch, das hat den Saudis dazu gezwungen, mit Iran gemeinsam zu sitzen und verhandeln. Das haben sie so wahrgenommen. Die Personen, die das System kritisiert haben in Teheran, zum Beispiel Javad Zarif, damalige Außenminister, die nicht mehr im System ist mindestens, der hat in einem Buch geschrieben, kurz in dieser Zeit, und einem Kapitel über genau diese Beziehung Saudi-Arabien, wo er erwähnt hat, wir befinden uns in einer Transitionsphase. Das heißt, in seiner Theorie, und er ist ein guter eigentlich Scholar, ein Gelehrter in den internationalen Beziehungen, das hat er in den USA studiert und da kann ich manchmal wissenschaftlich gut nachvollziehen. Sein Argument war, es gab eine alte Ordnung in der Region und das soll eine zweite neue Ordnung kommen, in dem einen, die mit dem Abraham-Akkord, die Normalisierung der Beziehungen zwischen Israel und den Golfstaaten, da passiert etwas. Und wir befinden uns in der Phase inzwischen. Und in dieser Zwischenphase alle Annäherungen, alle Beziehungen sind auf nicht ewig. Das ist kurzzeitige Beziehungen. Das war die Warnung, dass es heißt nicht, dass die ewig halten. Das heißt nicht, dass die Iran und Saudi-Arabien bleiben für ewig die Best Friend again. Das ist nur kurze Zeit vor einem Zwischenstopp. Und da muss man gut aufpassen. Aber er wurde auch nicht mehr ernst genommen aufgrund der ganzen Nuklearverhandlungen.
Und zu dem Zeitpunkt war er auch nicht mehr Außenminister.
Genau, da war er einfach ein Universitätsprofessor. Also sogar keine Beratungsrolle auch hatte.
Aber er konnte innerhalb des Irans noch kommentieren, solange er nicht gewisse Grenzen überschritten hat.
Genau, er konnte, aber das hat ihn auch sehr viel gekostet, muss man auch sagen. Das wurden sehr viel gegen ihn geschrieben. Sogar auch gewisse Leute haben ich weiß nicht, ob das wahr ist oder nur, es wurde gesagt, dass er in Hausarrest ist, dass in seiner Wohnung, also es ist, wir wissen nicht, ob das so ist, aber auf jeden Fall, er wurde wirklich stark kritisiert aufgrund der Nuklearabkommen, die in 2015 abgeschlossen wurde, weil er hat große Rolle gespielt.
Warum wurde er dafür kritisiert? Weil das Abkommen aus iranischer Sicht eine schlechte Entscheidung war?
Nein, eben nicht, weil das war eine super Entscheidung, weil die mindestens etwas, die vor kurzer Zeit den Iran wirklich geholfen hat, sich neu zu etablieren nach den ganzen Sanktionen. Und es wurde kritisiert, dass warum kein guter Mechanismus geplant war in diesem Deal, dass wenn USA austritt aus dem Deal, beziehungsweise unilateral rauskommt, dass trotzdem das Deal funktioniert. Also viele Leute haben natürlich gedacht, dass diese Verhandlungen oder diesen Vertrag, den sie unterschrieben haben, wird super funktionieren und der geopolitische Aspekt wurde vergessen. Das kann nicht ewig dauern. Und deshalb wurde er als ein Zeichen der Naivität gesehen, dass er die internationale Norm und den Völkerrecht geglaubt hat.
Und er hätte vorhersehen sollen, dass mit einem anderen US-amerikanischen Präsidenten der Deal vielleicht gekündigt wird oder zumindest massiv verändert werden könnte. Und dass er das nicht antizipiert hat, dass es zumindest passieren könnte und man dafür eine Art Folgedeal braucht oder zumindest irgendeinen Mechanismus, damit der Deal nicht ganz stirbt.
Ja, das ist, wie gesagt, das ist die Kritik von seinen Gegnern im Iran. Er hat auch natürlich andere Gegenargumente dafür, was alles noch von iranischer Seite schiefgegangen ist, dass es nicht zu einem zweiten JCPOA gekommen ist. Das ist dieser Deal. Und aber zurück zu dem Saudi-Arabien, das war die Kritik, dass es, das muss man aufpassen, dass diese Beziehung mit dem Saudi-Arabien ist noch nicht komplett gelöst. Das ist die eigentliche Probleme, dass es zwischen die beiden Länder ist, existiert und das braucht noch Zeit. Und die Iraner haben damals eigentlich auch die Beziehung mit Saudi-Arabien versucht zu verbessern, weil sie Angst hatten, dass die Abraham Accord, also diese Kooperation zwischen Israel und Golfstaaten, die Normalisierung der Beziehungen, wirklich stattfindet. Sie hatten wirklich schon Angst gehabt, dass es zu einer richtigen Kooperation zwischen alle Golfstaaten und Israel kommt. Und das haben sie versucht zu verhindern.
Ja, auch mit dem Terroranschlag vom 7. Oktober sagen ja auch viele, die Hamas hat das gemacht, weil sie gewusst hat, wenn nicht jetzt, dann wird langfristig Israel mit den arabischen Staaten in der Region Frieden schaffen und auf die Palästinenser wird vergessen und jetzt ist der Moment gekommen, wo wir das torpedieren müssen. Aber da ist man wirklich nur noch im Reich der Mutmaßungen, oder? Mhm. Inwiefern da der Iran involviert war oder der Iran auch ein Interesse daran hatte oder die Hamas angestiftet hat oder sogar mit der Hamas zusammengearbeitet hat, damit diese Abraham Accords torpediert werden, weil es war ja vorhersehbar, dass nach einem solch brutalen Anschlag Israel massiv reagieren würde und das wiederum die arabischen Staaten in der Region davon abhalten würde, ihre Beziehungen mit Israel zu normalisieren. Mhm.
Ja, und die 7. Oktober, ob das Iran wie viel Einfluss hat, ist eine andere Sache, aber dass es mindestens jubiliert wurde. Es wurde als wirklich positiv wahrgenommen im Iran, als Zeichen, dass endlich ist passiert, was wir darauf gewartet haben.
Das ist ja das Letzte, was ich mich da in dem Zusammenhang auch oft frage. Wir reden ja immer über die Staaten, aber eigentlich reden wir über die jeweiligen Regierungen, weil die Bevölkerung sieht ja zum Beispiel den Nahostkonflikt ganz anders. Und die Bevölkerung in der Region, sei es in Saudi-Arabien, sei es in Ägypten, hat ja ein ganz anderes und wahrscheinlich oft viel weniger pragmatisches Bild oder eine andere Motivation, mit Israel Beziehungen zu normalisieren. Da ist ja ein Gap, also ein großer Abstand zwischen dem, was die Regierungen wollen und tun und was die breite Bevölkerungsmasse will.
Mhm, ja. Da ist auch spannend, auch in den arabischen Ländern, also in den Golfstaaten ist das hat man gesehen, die Regierung hat schon große Interesse für die Annäherung, aber Großteil der Bevölkerung vielleicht dagegen waren oder dagegen sind. Und im Iran war fast umgekehrt. Die Regierungen haben versucht, immer das Israel als Feind, einen wichtigen Feind zu bezeichnen, aber das Großteil der Bevölkerung, die halt als Opposition oder auch normale Menschen, die auch nicht sehr politisch sind, den Israel eigentlich nicht als eine richtige Bedrohung gesehen. Das hat sich natürlich nach dem 12-Tage-Krieg und jetzt wird sich ändern, aber diesen ideologischen Kampf gegen Israel war für Großteil der Bevölkerung immer eine große Frage. Und die haben auch gesehen, wenn die arabischen Golfstaaten schaffen, eine Normalisierung durchzuführen, das kam auch im Iran die Frage, warum wir nicht? Und da war immer die Diskussionen, da habe ich gesehen, dass normale Leute, die vielleicht nicht in die Uni gegangen sind, haben geschaut, dass hey, in Katar ist die Fußballweltmeisterschaft ist dort. Die haben so schöne Stadion und wir haben noch immer ein Stadion, das im 70er Jahre gebaut wurde und das kein weiteres neues. Warum die wachsen? Warum ihrem Leben schaut viel besser und sie nähern sich an Israel und wir gehen immer zugrunde, das Land wird schwächer und das Entwicklung wird zurückhaltender, aber die Feindschaft gegen Israel wird größer. Also das ist wirklich die Logik einem 16-Jährigen, der keine Interesse an Geopolitik hat und nur ein gutes Leben haben möchte.
Vielleicht nur ganz kurz innenpolitische Frage, Stichwort gutes Leben. Der Iran hat ja wie so viele Länder das Problem, dass es eigentlich ein reiches Land ist und wahrscheinlich genau wegen dem Reichtum nicht so reich ist, wie es eigentlich sein könnte. Das ist ja das nächste Problem oft, wenn es um Stabilität geht. Es wird ja nicht nur um Ideologie und um Macht gekämpft, sondern auch um Ressourcen. Inwiefern kann das ein Faktor sein für die Zukunft des Irans und die Gefahr von einem Bürgerkrieg, dass rivalisierende Gruppen darum kämpfen, wer Öl und Gas kontrolliert und die Einnahmen lukriert?
Das ist natürlich eine legitime historische Diskussion, die immer gab. Und dafür haben aber auch einige im Iran, ich würde jetzt nicht in tiefe Diskussion historisch eingehen, aber da gab es schon seit Anfang 20. Jahrhundert Intellektuelle, die das gesehen haben. Die wussten, dass es zu solchen Situationen kommt. Und da gab es Versuche und eine Möglichkeit zu schaffen, dass die gesamte Region nutzt die Gelegenheit, dass den Iran sozusagen eine Plattform wird, wo viele profitieren können, ohne die Interesse der Iranerinnen und Iraner zu zerstören. Darüber gab es Pläne, darüber gab es Diskussionen. Und das braucht aber eine ganz vernünftige Außenpolitik. Das braucht eine ganz neue Perspektive in iranischer Mentalität, das sich langsam ändert und zurückkehrt aus diesem als einem Herrscherland, die groß ist, sondern zu einem Ebene, wo in Augenhöhe mit den anderen Regionen reden kann. Das hat aber in den letzten 50 Jahren mindestens nicht passiert und die Ideologie ist dominiert und Vernunft ist immer schwächer geworden.
Wer hat das Geld, das man mit Öl und Gas im Iran verdient? In welche Taschen wandert das?
Konkret Revolutionsgarde. Das ist die ganz einfach ist, dass es offiziell nach der Islamischen Revolution, glaube ich, Ende 80er Jahre ist zu einem Gesetz gekommen, dass die heißt Anfal, das ist eine islamische Rechtssache, dass alles, was von den natürlichen Ressourcen kommt, das geht in einem Konto, den Revolutionsführer gehört. Also der ist der Besitzer. Und dann in einige Jahre später so geworden, dass speziell der Öl und Gas, das Einkommen von diesen von Öl soll genau in diesem Konto gehen. Und aus diesem Konto, der Revolutionsführer kann entscheiden, wie viel geht in die Staat für die Bevölkerung als die Budget, wie viel bleibt für mich und meine Institutionen und meine Kräfte. Und seit dem letzten Jahr, ist so geworden, dass es gesetzlich so geworden, dass nur die Revolutionsgarde darf den Öl verkaufen. Und damit ist sozusagen zu Ende gekommen, dieser Aspekt.
Worauf ich nämlich hinaus will, Trump spricht ja immer von Deals. Und umgekehrt ist so meine letzte Hoffnung noch, dass es in jedem Staat noch immer Pragmatiker gibt oder Menschen, die einfach nur viel Geld verdienen wollen. Und dass das die Ebene ist, auf der man vielleicht, es ist unorthodox, aber zumindest sollte man es andenken, eine Kooperation möglich ist. Also dass man auch da mit einem Trump reden kann und sagen kann, okay, lass mal Politik raus, lass mal Religion raus, denken wir nur an Geld. Da kann deine Familie Geld verdienen, wir können Geld verdienen, wenn wir gemeinsam eine Ebene finden, wo wir rein wirtschaftlich miteinander sprechen. Ist das ein möglicher Ansatz oder denke ich da schon wieder ein bisschen oberflächlich, dass man da denken könnte, okay, mach mal rein Business, denken wir rein in Geld und so könnte man Frieden schaffen. Ich frage das nämlich deshalb, weil ja auch bei der Ukraine man gemerkt hat, dass Trump immer wieder sagt, ja, es geht ja eigentlich nur ums Geld verdienen und wir können einen Deal mit den Russen machen und wir kriegen einen Rohstoffdeal und wir kriegen die Rohstoffe von den Ukrainern genauso. Und seine Sicherheitsgarantie ist, dass er sagt, wenn amerikanische Firmen in der Ukraine sind, dann ist die Ukraine geschützt, weil wir haben ein Interesse daran, diese Firmen zu schützen. Und im Iran könnte man dann ja auch sagen, wenn dort US-amerikanische Firmen sind, dann ist der Iran geschützt und gleichzeitig gibt es ein Interesse an Frieden, weil Frieden ist die Grundvoraussetzung, um Geld zu verdienen.
Ja, das denke ich auch und ich glaube, also ich denke, dass die Amerikaner wissen das auch, dass das System so ist, dass es gewisse Oligarchen gibt im Land, die das Ganze unter Kontrolle haben. Und das Schlüssel um Verhandlungen ist, diesen Oligarchen zu erreichen und mit ihnen zusammenzuarbeiten. Ich weiß nicht, ob das Pläne dafür gibt oder nicht, oder ob gewisse von diesen mächtigen Personen wie einen Namen Herr Shamkhani, ob er lebt noch, also das ist, und ob die Amerikaner wissen, ob der lebt oder nicht, weil er ist mindestens eine von den Personen, die und seine Söhne, dass die Großteil die ganze Ölhandel machen und unter Kontrolle haben. Das ist so und ich glaube auch, damit man auch ein bisschen besser versteht, den ganzen Sicherheitsapparatus und die Mächtigen im Iran, die Grundlegende, das Wichtigste ist nicht Islam, ist nicht Ideologie. Es ist Geld, es ist reine Interesse, persönliche, familiäre Interesse. Denn ganze Ideologische ist für die Fassade. Das ist wichtig, das muss auch respektiert werden für gewisse Teile der Bevölkerung. Aber diese kleineren Gruppen, die das Ganze kontrollen, sind die wichtigste für die Verhandlungen, wenn das Interesse ist. Ob das zustande kommt in den nächsten paar Tagen oder Wochen, bleibt offen.
Und dann gibt es ja noch einen Sohn, den Sohn vom Schah, der es zumindest geschafft hat, medial so zu wirken, als wäre er eine Art Exil-Staatschef und eine ernsthafte Alternative, aber der wurde ja von Trump auch schon fallen gelassen und jetzt sagt er offen, es kann sein, dass der nächste Staatschef genauso schlimm ist wie der, den wir gerade getötet haben und es wirkt jetzt nicht so, als würde er aktive Schritte setzen, um den Sohn des Schahs in die Macht zu hieven.
Reza Pahlavi, is he an option at all in your mind?
I guess he is. Some people like him and we haven't been thinking about too much about that. It would seem to me that somebody from within might maybe would be more appropriate. I've said that. He looks like a very nice person. But it would seem to me that somebody that's there, that's currently popular, if there's such a person. But we have people like that. We have people that were more moderate. You know, these were radical lunatics. And you know what they get? They get nothing. All they do is kill people.
Das ist eine pragmatische Entscheidung oder die Frage, weil wenn Trump, wenn die USA und Israel, wenn sie planen, einen wirklichen Regimewechsel zu machen und eine neue Herrschaft oder Ordnung im Iran zu bringen, sie wissen, dass es leichter geht, wenn im Iran passiert, weil vor einem Regimewechsel man braucht direkte Kontakte mit dem unterschiedliche Akteure im Iran. Das ist die Person, die sagt, ich möchte eine neue Führung übernehmen, ich möchte das Land komplett neu präsentieren, neue Verfassung, Neuwahl, alles neu, es sei einem Coup d'État oder einfach einem Reform. Diese Person muss in der Lage sein, mit tausende Leute an einem Tag telefonieren, es von dem Sicherheitsapparatus bis zum Beamten in der unteren Schicht und bis zum Leute, die an den Grenzregionen sitzen. Man muss mit all diesen Leuten koordinieren, um das Ganze planen und sagen, hey, seid ihr bereit für einen neuen Beginn? Und dann kann man das anfangen. Und ob das Reza Pahlavi in USA diesen Operation schafft, alleine oder mit seinem Team, unwahrscheinlich. Weil allein derzeit vor allem ist schwer zu kontaktieren mit Menschen im Iran. Man braucht wirklich gewisse Equipment, um eine sichere Kontakte aufzunehmen mit vielen wichtigen Leuten. Er hat einen guten Prestige, guten Bild, Respekt bei den Diaspora-Leuten und motiviert die Menschen, begeistert. Und sein Name ist einfach Erinnerung an die schönen Zeiten, Nostalgie und so weiter. Alles wichtig. Aber ich denke, als operativ, wenn ich eine große Änderung setzen möchte, ich brauche viel tiefere Kontakt in Iran. Und Reza Pahlavi war, also ich merke, wenn ich 2 Jahre nicht im Iran bin, dann fällt gewisse Kontakte aus, weil du musst vor Ort sein, um genau wissen, mit wem solltest du kontaktieren. Und wenn er und seine Berater für jahrelang außerhalb Iran waren, ist schwer zu glauben, dass es möglich ist.
Hast du den Podcast von Ezra Klein gehört zu dieser Theorie, dass Trump gar keinen Regime-Change im klassischen Sinne will, sondern es ihm eher darum geht, dass die neuen Machthaber Angst haben, dass sie getötet oder wie bei Maduro entführt werden könnten. Also, dass er da eher, weil er weiß, die wissen, er kann sie töten, weil er das schon getan hat. Und deswegen werden die eher das tun, was er sagt. Kann das funktionieren oder verschätzt er sich da oder versteht er da das Mindset der Führungsriege im Iran nicht?
Ich glaube, der versteht vieles im Iran nicht. Genauso wie viele Experten, die in den USA sind. Also nicht nur Politiker, sondern auch Wissenschaftler, die in den letzten Jahren sehr viel geschrieben haben. Da merkt man, dass sie irgendwie den Bezug zur Realität verloren haben. Weiß ich auch nicht genau. Also da ist es sozusagen meine Kritik an sehr viel, vor allem iranische Wissenschaftler auch in den USA, die einige Sachen übersehen haben. Genau, zum Beispiel die Frage der Sunniten, die ethnischen Aspekte, diese Diversität im Iran ist etwas, die eher für die Europäer haben das besser verstanden als die Amerikaner. Und daher, wenn es dazu kommt, wie Trump den Iraner und der Führung in Iran verstanden und interpretiert hat, dann habe ich immer das Problem, ob das von wem hat er diese Information bekommen, dass so es funktioniert und so. Und auch im Iran ist als der wird das Ganze anderes wahrgenommen.
Letzter Themenblock, Europa. Wir denken ja, das geht uns nichts an, oder wir wollen, viele von uns zumindest, glauben, das geht uns nichts an, aber das geht uns ja sehr viel an. Einerseits wegen steigenden Rohstoffpreisen, andererseits auch, weil das ja zumindest potenziell zu massiven Fluchtbewegungen nach Europa führen kann, auch von vielen Afghanen, die ja in Österreich und Deutschland sehr intensiv diskutiert werden, sehr emotional diskutiert werden, weil das eine Gruppe ist, die sehr unbeliebt ist als Flüchtlinge in Europa, vor allem in Deutschland und in Österreich, meiner Wahrnehmung nach zumindest. Und das andere, wo Europa auch noch betroffen sein kann, ist, du hast es ja vorhin auch gesagt, die Eskalationsstrategie innerhalb der Region, die kann ja sogar noch weitergehen, dass der Iran sagt, okay, vielleicht haben wir Schläferzellen in den USA oder in Europa, um gerade Ländern wie Deutschland oder vielleicht auch Frankreich oder anderen, die Briten, die zu intensiv mit den USA zusammenarbeiten, ihnen zu sagen, das wird euch was kosten. Dann werden wir Anschläge in euren Ländern ausführen. Wir werden Schläferzellen aktivieren oder eben Flüchtlinge sogar ganz gezielt zu euch schicken, weil wir wissen, dass das eure große Sorge ist, dass auf einmal wieder ganz viele Flüchtlinge kommen könnten. Ist das eine mögliche Strategie, die der Iran auch noch einsetzen könnte?
Mit dem Flüchtlinge auf jeden Fall ja, weil sie von der Erfahrung der Türkei gelernt haben, dass es wirklich als eine Druckkarte funktionieren kann. Vor dem Krieg habe ich einen Bericht in der Zeitung im Iran gelesen, von wirklich einer neutralen Zeitung eher, die erwähnt hat, dass im Falle einem Krieg die Iraner rechnen wirklich mit über 6-7 Millionen Flüchtlinge, wenn wirklich zu einem totalen Krieg kommt, die in eine längere Phase dauern wird. So, das ist wirklich so. Das ist ein Thema, die wir uns damit beschäftigen werden. Und der andere Aspekt ist die Konflikte, die sich erweitern in dem europäischen Raum. Also ein ganz kleines Beispiel, die halt in kleineren Raum passiert ist. In Wien hat man gesehen, das gab, glaube ich, am Wochenende ein paar Anhänger von Khamenei und gewisse Gruppen, islamistische, demonstriert haben und gleichzeitig auch den Monarchisten, die dagegen waren, auch sich beteiligt haben. Und das ist halt friedlich zu Ende gekommen. Aber diese Sachen können mehr und mehr zustande kommen. Und dass den Iran, dass es ein größeres Netzwerk weltweit hat, durch den schiitischen Institutionen und durch gewisse Netzwerke, ist auch bekannt. Vor allem in London gibt es auch ein berühmtes islamisches Zentrum, das schiitische Zentrum, und das ist, glaube ich, eine große Sorge auch für die Engländer. So, dieser ideologische Aspekt ist wirklich so, und das hat auch damit zu tun, dass Khamenei wirklich geschafft hat, in all diesen Jahren nicht, also weniger für die iranische Bevölkerung zu investieren, sondern auch außerhalb des Landes. Er ist sehr beliebt bei pakistanischen Schiiten, aber auch Sunniten, ihn als eine wichtige Figur gesehen. In gewisse afrikanische Länder ist das auch so. So, das heißt, dieses Netzwerk existiert und kann aktiviert werden in Falle, wenn es notwendig ist. Und wir wissen nicht, wie weit die Eskalationen gehen, wie weit dieser Konflikt geht. Und je mehr wir weitergehen, dann müssen wir auch erwarten für die gewisse Reaktionen von der iranischen Seite, die wir nicht kennen.
Eine Warnung zum Schluss, eine wichtige Warnung. Ich habe gemerkt und die Hörerinnen und Hörer haben gemerkt, es ist komplizierter, als viele glauben oder wahrhaben wollen. Man kann nicht einfach so ein Land bombardieren, glauben, dann wird es eine funktionierende Demokratie und die Region wird stabilisiert und den Menschen geht es gut. Da hängt so viel dran. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, das ein wenig näher zu erläutern.
Ja, vielen Dank, hat mich sehr gefreut, mit dir zu diskutieren.
Ja, und damit sind wir einmal mehr am Ende einer Folge angelangt und ich möchte mich auch einmal mehr dafür bedanken, dass ihr hier zuhört, dass ihr diesen Podcast unterstützt, dass ihr ihn finanziell unterstützt, dass ihr ihn unterstützt, indem ihr mir Feedback gebt und dass ihr ihn unterstützt, indem ihr die Folgen brav teilt, wenn ihr sie interessant findet. Weil ich versuche gerade jetzt, weil die Welt so vor dem Abgrund vielleicht nicht steht, aber zumindest nicht so weit weg ist, wie sie sein sollte, dass ich ein wenig zu der Diskussion konstruktiv beitrage und auch ein wenig über das Oberflächliche. All diese Pundit-Takes, die Leute, die an einem Tag Corona-Experten sind, am nächsten Tag Experten sind für österreichische Innenpolitik und dann einen Tag drauf eben zum Iran, dass all diese Leute nicht das Heft alleine in der Hand haben. Ich weiß, dass sie zumindest einen Teil des Hefts in der Hand haben, aber manchmal möchte ich es ihnen aus der Hand regelrecht reißen. Das kann ich natürlich nicht, aber ich kann zumindest dafür sorgen, dass dieses Heft auch andere Seiten hat, als einfach nur schreien, ah, die Mullahs und alles wegbomben und Trump hat schon recht und Europa ist so naiv und bla 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 bla. Das klingt vielleicht alles markig, aber es hilft uns nicht weiter. Man muss Länder, die man bombardieren will, zuerst vielleicht auch verstehen und da möchte ich einen Teil beigetragen haben oder zumindest wissen, dass ich versucht habe, einen Teil dazu beizutragen, warum es nicht so einfach geht, dass man einfach nur Bomben abwirft und dann singen alle Kumbaya und das Volk erhebt sich und auf einmal wird eine funktionierende Demokratie draus, ein Partner Europas, ein Partner der USA, ein Partner Israels, der uns auch noch ganz billig Öl und Gas verkauft und alle leben glücklich bis ans Ende aller Tage. So funktioniert die Welt nicht und ich glaube, das habt ihr in den letzten Folgen gemerkt, auch in dieser Folge gemerkt. Danke fürs Zuhören und damit bin ich auch schon bei meiner üblichen Schlussformel. Je nachdem, zu welcher Tages- und Nachtzeit ihr hier reingehört habt, wünsche ich euch einen schönen startenden Tag, einen schönen Rest vom Tag, einen netten Abend oder vielleicht auch eine gute Nacht.